2. Timotheus 4 von Vers 16 bis Vers 22. Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hörten. So wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth. Trophimus aber ließ sich krank in Milet. So wichtige Stelle, dass auch in der Urchristenheit Menschen krank geworden sind. Auch wenn sie glauben, kann man krank werden. Wir haben am Dienstag viel darüber gehört im Bibeltraining. Beeile dich, dass du vor dem Winter kommst. Es grüßen dich Eubulus und Pudens und Linus und Claudia und alle Brüder. Der Herr sei mit deinem Geist, die Gnade sei mit euch. Da wird man ganz still, wenn einer so auspackt und von seiner Not erzählt. In meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, es verließen mich alle. Ich habe gedacht, heute sitzen sicher manche unter uns, die sagen, mir ist in der letzten Woche ganz ähnlich gegangen. Ich war ganz allein, ich hätte jetzt jemanden gebraucht, in diesem schwierigen Augenblick. Und da war niemand da. Es ist mir immer schwer, wenn ich durch die Straßen unserer Stadt gehe. Unser Stuttgart ist so eine schöne Stadt, eine große Stadt, eine mächtige und reiche Stadt. Und da herrscht in den Häusern eine grenzenlose Einsamkeit. Immer mehr Menschen warten nur auf einen, der sie versteht, der Zeit für sie hat, der sie anhört mit dem, was sie bewegt, der Anteil nimmt. Und ganz besonders, wenn wir Schweres haben, wenn einer durch die Prüfung gefallen ist, wenn einer in einem Wahlgang durchgefallen ist, wenn einer zur Operation muss, wenn einer eine schlimme Nachricht gehört hat. Ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz ist, aber in den letzten Jahren hat sich die Zahl der ganz allein lebenden Menschen wahrscheinlich verdoppelt. Menschen, die sagen, ich habe keinen. Ich kenne niemanden in dieser Stadt. Ich weiß niemanden, an den ich mich wenden kann. Und dass diese Einsamkeit zur Verlorenheit wird, zur Verzweiflung führt, da ist gar kein weiter Weg. Und manche, die können sich bloß noch über ihre Einsamkeit hinüberretten mit Alkohol und mit Tabletten. Dann, sonst halte ich es nicht mehr aus, da drehe ich durch. Und ganz besonders schlimm ist das, wenn uns jemand angreift, wenn wir verspottet und verlacht sind oder wenn man sich plötzlich unnütz vorkommt. Und man dann sagt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Da fehlt jemand, der uns mal in den Arm nimmt. Oder sagen Sie, es wäre gar nicht nötig, bloß einer, der mir die Hand drückt, ganz still und wortlos. Oder vielleicht nicht mal das, einer, der mich nur in die Augen blickt und sagt, es ist gut, hast recht gemacht, es wird gut werden. Einer, der aufmuntert. Ich habe gedacht, wenn man all die Milliarden, die Theo Weigel hortet, auf den Haufen schichtet, oder nehmen wir mal alle Industriegüter Westeuropas, wenn man alle Besitztümer zusammennimmt, ist das nicht aufzuwiegen mit einem getreuen Herzen? Wenn Sie einen Menschen wissen, dem Sie vertrauen können und sagen, der steht zu mir, nichts in der Welt ist dem gleichzusetzen. Das wissen nur die, die einsam sind. Das größte Gut, mehr als aller Besitz der Welt, ein Mensch, der in Treue zu mir steht, der mich lieb hat, der mich annimmt. Und wer das nicht hat, der verzweifelt dran, der leidet darunter an der schrecklichen Einsamkeit. Haben Sie jemand, der Sie lieb hat? Haben Sie jemand, der Sie versteht, der Sie annimmt, der Ihnen Sicherheit und Selbstvertrauen gibt? Ich möchte in diesem Wort des Paulus drei Dinge zeigen. Erstens, dass man in der Verlassenheit nicht verzweifeln muss. Dass man in der Verlassenheit nicht verzweifeln und nicht zerbrechen muss. Also, ich finde die Szene großartig, die uns Paulus hier so miterleben lässt. Es ist ja immer gut, wenn man einmal auch bei den großen Glaubenszeugen die persönlichen Nöte etwas ahnt. Da werden sie uns viel menschlicher. Da kommen sie uns so nahe, dass man sich plötzlich ihnen ganz verbunden weiß. Zuerst die Haft des Paulus, das muss ja schon schwer gewesen sein, wenn man eingesperrt ist, wenn man nicht mehr raus kann, sein Leben nicht mehr bestimmen kann. Aber dann die grausame Haft, da sind Menschen, die kommandieren, steh auf, sitz hin, da werden die Ketten angelegt. Paulus war ja ein schwerkranker Mann. Hat er überhaupt seine Medikamente gehabt? Was sind Sie ohne Medikamente? Verstehen Sie, da ist man doch schon ganz schwach und matt. Und dann das miese Essen, man muss ja einfach essen, was einem vorgesetzt wird. Und dann endlich kam das erste Verhör. Man geht mit Spannung dem Tag entgegen. Es waren manche von ihnen schon in der Haft oder im Kriegsgefangenenlager und sagen jetzt endlich, so ein Moment, auf den man wartet. Und dann wird man in den Saal geführt, das war wahrscheinlich ein öffentliches Verhör und da ist der Saal gedrückt, voll mit Menschen. Und der Paulus guckt so, wissen Sie, wie am Bahnhof. Die Leute gucken, wenn da Leute abholen, ist jemand da und holt mich ab. Ist da jemand am Flughafen geht, der auf mich wartet? Ist da jemand, der still im Saal sitzt und für mich betet? Und dann guckt er, guckt nochmal, da ist niemand. Gar niemand. Er hat doch so viel Schwestern und Brüder in Rom. Wo sind sie denn? Das gibt's doch nicht. Und wir damals schon die neronische Verfolgung angefangen haben, und die Christen mussten ins Martyrium. Man soll das von uns nicht leicht verurteilen, dass sich da manche sicher aus Angst verkrochen hatten. Aber das tut weh. Paulus sagt, ich trage doch die Fesseln für euch. Wo seid ihr denn jetzt? Und ich hätte verstanden, wenn Paulus gesagt hätte, ihr seid mir schöne Fieslinge, ich habe für euch mein Leben gewagt. Ich habe in der Schwachheit meines Leibes euch gedient und jetzt versteckt ihr euch. Ihr seid's nicht wert gewesen. Wissen Sie, dass man so leicht bitter wird in der Einsamkeit? Ich kenne viele verbitterte, einsame und verlassene Menschen. Und das mit der Bitterkeit ist vielleicht noch der letzte Schutz unserer Persönlichkeit, dass wir dann uns zurückziehen und sagen, ich bin ja nicht so schlecht wie die anderen, die jetzt mit mir keinen Kontakt mehr haben wollen und die sich von mir getrennt haben, die Feigen, die sich verstecken, die keinen Mut mehr haben. Und man kann das so schnell weiterführen und sagen, ich habe auch einmal die Christen erlebt und mit den Christen ist es immer das Gleiche, sie versagen im entscheidenden Augenblick. Aber in Paulus kommt keine Bitterkeit. Warum denn nicht? Weil er weiß, dass gerade die, die ihn verlassen haben, besonders seine Fürbitte brauchen. Und das ist die Art Jesu. Vater, vergib ihnen. Wir wollen die Schwachen tragen. Wir wollen nichts an uns denken. Es sind immer Leute nötig, die auch dann, wenn Gott ihnen viel auf den Rücken legt, auch noch die Last der anderen mittragen können und sagen, ich will mitleiden. Für die anderen. Und das Gebet des Paulus war nicht umsonst. Das habe ich nicht hineingelesen, sondern das sagt ja Paulus, es sei ihnen nicht zugerechnet. Ich möchte es ihnen nicht mehr vorhalten. Ich möchte nicht klagen und er wird nicht bitter. Diese Fürbitte des Paulus war ja nicht umsonst. Diese Christen von Rom wurden ja nachher solche mutigen Märtyrer, dass sie singenden Löwen entgegengezogen sind, dass sie in den Gladiatorenkämpfen ihrem Herrn Ehre gebracht haben. Es ist gut, wenn man da dran denkt, ich muss auch noch, wenn Gott mir Schweres auflegt, die Schwachen tragen und für andere da sein. Aber das ist wichtig, dass man dann in der Verfolgung, auch dann, wenn Feindschaft kommt, feststeht, wenn wir das Lied gesungen haben, eine feste Burg ist unser Gott, wo ihr Glaube auf den Prüfstand kommt, da ist es wichtig, dass sie sagen, wortwörtlich, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Und da hat mich mein Herr hingestellt. Ganz gleich, was jetzt auch ist. Ich will an meinem Platz treu sein. Herr Jesus, dir lebe ich, dir leide ich, dir sterbe ich. Dein bin ich tot und lebendig. Es gibt so wenig Christen, die ihren Glauben im Mut bewähren. Wenn wir so allein und verlassen sind, wie Paulus dort in dem Verhör, da fehlt es uns, wenn nur so ein Jugendchor noch mal so schön singen würde. Es wäre so ein Augenblick, das würde einen erheben. Oder wenn die Orgelschallen spielt. Oder wenn die Posaunen blasen. Das ist immer schön. Oder wenn man so einen vollen Gottesdienst hat. Aber wenn man ganz allein steht. Und Paulus sieht bloß diese grinsenden Gesichter. Der Kaiser mit seiner ganzen Macht, der da auftrumpft. Das alte, untergehende Rom noch einmal mit der ganzen Herrlichkeit steht vor ihm. Und er steht ganz klein davor. Kennen Sie die Not eines Zeugen Jesu, der sich verlassen fühlt in der Welt und sagt, ich bin allein übrig geblieben. Ganz allein und verlassen. Die Bibel versteht das prima. Was einsame Menschen durchleiden, da ist im Psalm 102 wunderbare Beschreibungen. Ich bin wie eine Eule in der Einöde, wie das Käuzchen in den Trümmern. Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Haben Sie es auch schon mal so durchlitten? Sagen, mich hat keiner besucht, als ich krank war. Ich war ganz allein an meinem Ort und niemand ist bei mir, der mit mir betet. Oder im Psalm 22, ich schreie und Hilfe ist ferne, ich bin ein Spotter Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Wenn man so verlassen und einsam ist, da kommt's zur Bewährung, ob unser Glaube echt ist. Ganz allein, das kann wohl sein, dass uns der Herr so führt. Ganz allein, ob ihr Glaube dann zerfällt und zerbricht, ob sie bloß noch bitter werden, ob sie das in die Verzweiflung treibt. Ich möchte einen zweiten Punkt hier machen, damit wir es ordnen. Das erste war also, an dieser Verlassenheit darf man nicht zerbrechen. Zweitens, da machen wir eine wunderbare Erfahrung. Jetzt fängt Paulus einfach so an, der Herr aber stand mir bei. Wer? Der Herr, Jesus. Haben Sie das auch erlebt? Der Herr aber stand mir bei. Ich muss zuerst jetzt einmal sagen, dass lange Jahre meines Lebens ich Angst hatte vor der Nähe Gottes. Ich fürchtete mich. Und das ist der Grund, warum Sie oft in der Einsamkeit den Trost nicht erleben. Sie wissen doch noch, wie es Adam und Eva ging. Als sie aus dem Paradies vertrieben waren, da liefen sie davon und verhüllten ihr Angesicht. Sie schämten sich. Und oft ist das so, dass ja wir in der Einsamkeit plötzlich auch spüren, dass wir gar nicht, ja wer kann denn in die Nähe Gottes treten? Unser Leben ist doch voller Sünde, voller Vergehen. Ich kann doch gar nicht zu ihm zurück. Da erzählt die Bibel von Judas, der noch nach dem Abendmahl, als Jesus ihm Brot und Kelch reichte, in die Nacht rennt. Ein Bild, wie wir oft selber uns die Einsamkeit suchen, die Tragik, warum wir in der Einsamkeit zugrunde gehen und verloren sind, ist, weil wir unsere Sünde nicht ins Licht Gottes bringen. Wir müssen in diesem Augenblick merken, jetzt muss was mit Gott bereinigt werden. Und ich darf es Ihnen sagen, Jesus steht da und wartet auf Sie. Und es ist nur eins nötig. Das habe ich bei Billy Graham wieder gelernt. Ich möchte es Ihnen jeden Sonntag so simpel sagen, dass Sie jetzt sagen, Herr, vergib mir meine Schuld und ich möchte doch bloß zu dir. Ich will dich jetzt wieder aufnehmen in mein Leben und möchte dich haben. Wir haben vorhin den Psalm 139 gebetet. Da schwingt auch noch das Ungeheure mit, so diese Angst, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Es ist mir fast schwer, Herr, du siehst ja auch das, was im Dunkeln passiert, die Sünde, das Unrecht, das Böse. Und auf einmal merkt man, das ist ja befreiend. Es gibt keinen Platz in dieser Welt, wo mich nicht schützend und bergend die Gegenwart Jesu umfangen könnte. Bettete ich mich in die Hölle, siehe, dann bist du auch da. Es gibt gar keine Hölle mehr. Es gibt keine Traurigkeit mehr. Es gibt keine Verlassenheit mehr da, weil Jesus da ist. Und genau wo mich alle Menschen verlassen, wartet Jesus auf mich. Will ich das? Der Herr aber stand mir bei. Will ich das? Will ich ihn haben, dann nehmen Sie ihn auf. Will ich ihn haben, nehmen Sie ihn auf. Der Herr aber stand mir bei. Und das sollen Sie die ganze Woche erleben. Und wenn Ihr Leben voller Schuld ist, wenn Sie sagen, ich kann doch gar nicht, doch Sie können. Was es auch ist, er wartet auf Sie und will Ihnen begegnen. Manche haben da gerätselt, was das ist mit der Löwenrachen. Manche haben gemeint, vielleicht hätte Paulus auch so einen Löwenkampf schon durchleiten müssen. Andere sagten, interessant, das findet sich schon in der jüdischen Literatur, dass etwa der Kaiser Tiberius auch als Löwe bezeichnet wurde. Vielleicht hat man auch diesen Kaiser als Löwen bezeichnet. Ich wurde da vom Chefankläger errettet. Sie müssen sich mal die Atmosphäre vorstellen. Der schwache Paulus, dem Tod geweiht, mit einem schwerkranken Leib, angefochten, voller Schmerzen, steht in einer höhnenden Masse und erlebt plötzlich, dass der Herr eine unlösbare Situation zum Sieg führt. Und das dürfen Sie in den nächsten Tagen vielfach erfahren und entdecken und genauso erleben, weil Jesus alle Macht hat im Himmel auf Erden. Eine wunderbare Erfahrung. Wo ich auf Jesus blicke, darf ich Mut haben, brauche ich vor nichts mehr erschrecken. Kein Unheil mich betrübt, weil mich, jetzt sollen Sie Ihren Namen einsetzen, weil mich mit Flügeln decket mein Heiland, der mich liebt, der für mich sein Leben gelassen hat, dem ich gehöre im Leben und im Sterben. Da ist mein Schicksal bestimmt, da kann nichts mehr geschehen, das ist alles in seiner Hand. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, und wenn der Teufel vor Ihnen Barrikaden aufbaut, und wenn Hunderte und Tausende Menschen gegen Sie stehen, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal durch die Zeitung geschmiert wurde, natürlich mit lauter Lügen, da stehen Sie ganz allein da und sagen, jeder Asylbewerber bekommt Recht, aber es gibt Menschen, die auch in unserer Gesellschaft kein Recht mehr haben. Menschen, die geschmäht werden, die verlacht und gejagt werden um ihrer Schuld von einer gnadenlosen Welt. Nur Jesus nicht. Er stellt sich zu dem, der gefallen ist. Und legt die Hand auf ihn und sagt, ich hab dich lieb. Und ich bin bei dir. Sie müssen das wissen, ob Jesus bei Ihnen ist. Ob er Sie trägt, ob er Sie hält, ob er Sie umgibt mit seinem Frieden. Noch einen dritten Punkt. Ich ordne es immer gerne ein wenig, damit wir es verstehen. Zuerst war mir also wichtig, dass man in seiner Verlassenheit nicht zerbrechen darf. Viele Menschen zerbrechen, flüchten in den Tod. Da macht man eine wunderbare Erfahrung, nur eine Erfahrung. Jesus ist da, wirklich, wirklich. Und er errettet mich aus des Löwenrachen. Und er wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Mein Ende ist vorprogrammiert, wo ich es in die Hand Jesu lege. Selbst meine Todesstunde brauche ich nicht fürchten, nicht einmal das Gericht am jüngsten Tag. Der Herr holt mich heim in seinen Frieden. Wunderbar. Noch ein letztes. Was passierte eigentlich? Was passierte eigentlich? Jetzt interessiert es uns. Wollen wir mal unsere Fantasie wieder spielen lassen. In dem Prozess, was war denn los plötzlich? Der Herr errettet mich von des Löwen Rachen. Ist Paulus frei geworden, freigesprochen? Ich habe keine Anzeichen dafür. Es wäre sicher erwähnt, wenn es so gewesen wäre. Ja, warum triumphiert er dann so? Die Ketten sind nicht abgefallen im ersten Verhör. Das erste Verhör deutet darauf hin, dass sind noch weitere gefolgt. War gar keine optimistische Aussicht. Ja, ist er vielleicht gesund geworden? Das war auch eine Frage, die Paulus sehr bewegt hat, die übrigens viele unter uns auch bewegt. Bestimmt nicht. Das hätte er auch erwähnt. Was ist eigentlich als Wunder geschehen? Waren plötzlich Freunde da? Waren auch keine menschlichen Freunde da? Was ist denn wirklich passiert, was denn Paulus so begeistert in diesem Augenblick? Noch einmal, da sitzt die ganze Schickeria von Rom und da ist die ganze anlaufende Christenverfolgung und der ganze Hass und die Feindschaft dieser merkwürdigen, üppigen Luxuswelt Roms, der Kaiserin seiner Macht. Und was ist denn passiert? Sagen Sie es, was war denn los? Da steht's doch. Damit durch mich die Botschaft ausgebreitet wurde. Wer ein bisschen was von Theologie weiß, da steht im Griechischen das Wort Kerygma. Das ist der konzentrierte Inhalt der Jesusbotschaft. Das ist das kompakte Evangelium. Der Paulus sagt, Leute, ich habe es noch einmal erlebt. Er stand da und wollte den Mund nicht aufmachen. Und jetzt wird er mir so nah sympathisch, wie ich oft feige zurückweichen will und sagen will, im Eisenbahnabteil, ich möchte kein Zeugnis von Jesus geben, ich geniere mich so. Oder in der Schulklasse oder wo uns das so manchmal schwer wird, im Kollegenkreis. Und der Paulus sagt, und da habe ich auf Jesus geblickt. Und da hat der Herr mich auf einmal von meiner Angst befreit. Und da habe ich diesen Menschen sagen können, es war Totenstille in der Halle. Und ich habe von der Auferstehung Jesu gesprochen, vom Gericht. Dass man sich bekehren muss zum Licht, ganz ähnlich wie es in Caesarea getan hat, vor diesen Königen und vom Landpfleger. So darf er es noch einmal tun. Und das war seine Lebensbestimmung, dass er doch vor dem Kaiser in Rom das Zeugnis von Jesus laut werden lassen muss. Das ist das Wichtigste ihres Lebens, dass sie in dieser Welt den Ruhm Gottes verkündigen. Und darum hat Paulus zum Timotheus gesagt, du, ich habe meinen Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel erreicht. Ich war dem Herrn treu. Ich habe nicht gekniffen vor dem Kaiser, obwohl mir schwer wurde. Ich habe Angst gehabt, ich war feige. Aber dann hat der Herr mich erlöst aus dem Rachen der Angst. Das meine ich, das war's. Und dann habe ich ihn bekannt, den auferstandenen Herrn. Jetzt, Timotheus, du bist die nachfolgende Generation, jetzt bist du dran. Sei du dem Herrn treu. Gib du das Bekenntnis, so wie Jesus es vor Pontius Pilatus abgelegt hat. Jetzt sei du ein treuer Zeuge in aller Einsamkeit. Und wenn du ganz allein stehst und alle gegen dich reden, wenn alle über dich lachen, alle über dich spotten, was auch los sein mag, rede zur Zeit und zur Unzeit. Und auf einmal gelten uns diese Worte des Paulus, mit denen er abschließt. Dem Herrn sei Ehre. Der Herr sei mit deinem Geiste. Die Gnade sei mit euch. Seid Zeugen des auferstandenen Jesus. Amen.